Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja, nach Expertenmeinung jetzt diese Saison es immerhin geschafft hat, ein Top-10-Waffenarsenal an den Start zu bringen. Und ja, wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das hier nicht ganz alleine, sondern ich habe heute den Tobi wieder mit dabei. Moin Tobi.
Moin.
Und der Micho ist heute leider nicht dabei, aus arbeitstechnischen Gründen. Da macht der Tobi und der Micho mir das Leben schwer. Da haben wir uns gedacht, weil ein recht schöner, wundervoller Podcast Sommerpause hat und ein Teil dieses Podcasts, ich glaube, immer noch in Rom zugegen ist und der andere Teil nicht in Rom zugegen ist, haben wir uns gedacht, wie letztes Jahr, wir fragen mal den Adrian Franke, ob er Zeit hat. Und wir haben Glück gehabt, er hat noch ein bisschen Zeit in der Offseason für uns gefunden. Und ja, herzlich willkommen, Adrian.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hallo.
Sehr, sehr gerne. Also, wer Adrian nicht kennt, Downset Talk Podcast mit Christoph Kröger, ne? Ich habe nämlich, bei mir auf der Arbeit haben wir zwei Christophs und zwei Christophers. Ich krieg ja das nicht mehr auf den Zaun.
Christoph ist wirklich richtig.
Ja, Glück gehabt. dann, ja, Moderator bei DAZN, Sportjournalist, was Thema Football angeht, bei Spox. Ja, immer noch nominierter für den Deutschen Sportjournalistenpreis, wenn ich das richtig habe.
Nach glaube, allem, was wir wissen, ja, ist das so.
Okay, wunderbar. Ich hatte heute noch mal auf der Seite geguckt, zumindest ist die Ernennung ja erst Anfang Juli.
Ja, ja, genau, das wurde nach hinten geschoben. Ich weiß aber nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das irgendwie Corona-bedingt ist oder ob das einfach nur, weil es zu viel Material war, so in der Gesamtsumme.
Es waren ziemlich viele, das hab ich noch mal gesehen. Aber herzlichen Glückwunsch noch mal überhaupt dazu.
Dankeschön.
Ja. Und wenn wir Adrian schon mal zum Gast haben, dann gehen wir natürlich einfach volle Elle aufs Gaspedal. Und ja, ich glaube, die wichtigste Frage ist, ich habe aus dem letzten Jahr mir so ein paar Sachen rausgeschrieben. Die wichtigste Frage war jetzt eigentlich, ob du jetzt in dem Jahr schon mal mit Brian Flores gesprochen hast. Das war rausgestochen, weil du hattest ja mit Adam Gase schon mal Kontakt gehabt.
Ja.
Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, ob du jetzt Brian Flores schon besser kennst.
Leider keinen direkten Draht bisher. Also wenn ihr da was habt, dann kannst du mir gerne die Nummer nachher noch schicken.
Ja, kein Problem. Ich hab ja nur die Nummer von Chris Greer.
Ja gut, dann das natürlich auch.
Vermutlich.
Nein, ich finde schon, dass wir in der Saison einiges über ihn gelernt haben, was so seine generelle Herangehensweise an ein Team und an eine Teamstruktur angeht und dass er auch, also würde ich schon sagen, ich vermute mal, ihr würdet mir zustimmen, ein paar Sachen doch auch anders macht, als es vielleicht der Großteil der NFL Head Coaches macht.
Ja, tatsächlich. Wir hatten Dave Hyde zu Gast, der ist Journalist beim Tobi, jetzt helf mir.
Sun Sentinel.
So. Und der hat tatsächlich von dem Off-Season und von dem On-Season Brian Flores gesprochen. Mhm. Ich glaube, dass er so wirklich zwei Gesichter hat, dass während der Saison stellt er sich vor sein Team und das Team ist das Team und da gibt's auch nichts anderes und sobald die Saison vorbei ist, ist halt okay, du bist raus und da gibt's halt kein Zurückhalten vor auch vielleicht großen Namen.
Mhm. Ja, und das auf der einen Seite, also auch wie sie den Kader insgesamt bauen und natürlich dann so der Elephant in the Room, wie sie halt mit der Quarterback-Position umgegangen sind. Das war ja schon sehr, ja, unkonventionell, glaube ich, kann man schon sagen. Und ich bin sehr gespannt. Ich meine, jetzt haben wir eine klare Situation. Wir werden ja sicher später da noch drüber sprechen. Jetzt haben wir auf jeden Fall zumindest mal eine klare Ausgangslage. Jetzt werden wir sehen, so ein bisschen, ob das irgendwie Spuren hinterlässt oder ob das sogar positiv war oder ob sich das vielleicht sogar irgendwie, ob das Schule macht und andere Teams das auch in der Art und Weise irgendwie angehen werden.
Ja, das war definitiv, es hat zu super vielen Diskussionen geführt. Das war ziemlich spannend, weil irgendwie jeder auch so, ja, das ist auf jeden Fall besser, das ist auf jeden Fall schlechter. Und man so, okay, wir wissen es am Ende halt überhaupt nicht. Mhm. Aber es ist eigentlich eine witzige Sache. Wir hatten ja letzte Saison, im letzten Jahr haben wir darüber spekuliert, was passiert, wenn die Dolphins aufgrund des Texans-Pick einen Pick in den Top 5 haben. Mhm. So, ich hatte das ja immer noch mit einer Verletzung von Deshaun Watson ins Boot geholt, weil ich konnte mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Texans mit einem gesunden Deshaun Watson da stehen, wo sie dann gestanden haben. Und ja, aber die Dolphins hatten trotzdem am Anfang zumindest einen Top-5-Pick. Und wir haben in dem Zusammenhang über Dwayne Haskins gesprochen. Und die Aussage war quasi, dass Dwayne Haskins im ersten Jahr genug gezeigt hat, dass das Washington Football Team nicht an 2 einen Quarterback draften musste. Und die Frage wäre jetzt ja natürlich, haben wir von Tua genug gesehen, dass wir sagen, okay, das war genug, um die Trades zu machen, die die Dolphins gemacht haben, um halt von 3 oder von 4 runterzugehen auf 6 oder beziehungsweise von 12 dann wieder hoch auf 6. Mhm. Haben wir das? Also haben wir in der Saison genug von Tua gesehen, um sagen zu können, okay, das wird was?
Das wäre für mich ein klares Nein. Also ich finde, man kann jetzt nicht nach der Saison sagen, Tua hat als Rookie so viel gezeigt, dass ich mir zu, weiß ich nicht, 80% sicher bin, dass er der Franchise-Quarterback ist. Also das würde ich ganz klar mit Nein beantworten. Was die Frage im Big Picture angeht, oder wenn man so ein bisschen aus der Vogelperspektive draufschaut, also die Diskussion war ja sehr hitzig in sozialen Medien und wo man die so mitgekriegt hat. Aber vom Grundgedanken her, glaube ich, einfach dieses Gedankenkonstrukt wäre halt meine Herangehensweise. Wir haben gerade gesagt, hier Brian Flores und so weiter, wenn halt Offseason ist und dann sagt er, okay, du bist raus. Also auch so ein bisschen die nüchterne Herangehensweise gewissermaßen. Wenn jetzt die Situation gewesen wäre, ich glaube, es war ja der Nummer 3 Pick, wenn ich jetzt nicht völlig falsch bin, den sie hatten. Und sie hätten gesagt, wir haben 3 Quarterbacks in diesem Draft, die wir extrem mögen. Vielleicht sogar mehr mögen, als wir Tour letztes Jahr mochten. Und das sind ja letztlich die gleichen Leute, mehr oder weniger, weitestgehend zumindest, die das evaluieren dann im Vergleich zum Jahr davor. Also man hat ja einen direkten Vergleich, Pre-Draft-Analyse sozusagen. Wäre mein Argument zu sagen, Tour hat als Rookie nicht genug gezeigt, damit er sich sozusagen die Garantie verdient hat, wir draften keinen Quarterback. Wenn jetzt die Situation so ist, dass sie einen Quarterback, dass sie keinen hinter Trevor Lawrence besonders mochten oder dass sie gesagt haben, okay, wenn wir die Klasse ranken würden und vergleichen würden, dann wäre Tua irgendwie unsere Nummer 2 hinter Trevor Lawrence oder unsere Nummer 3 dann oder wie auch immer, dann ist es eine andere Situation. Aber für mich war die Situation direkt nach Saisonende auf jeden Fall so, dass ich gesagt habe, Tua hat nicht in dem Ausmaß überzeugt, dass es ein absoluter No-Brainer ist, auf keinen Fall draften wir einen Quarterback. So, und dann ist die Frage, wie bewertest du den Draft als Team? Wie siehst du die Quarterback-Klasse? Wie würden die beiden gegeneinander stehen, wenn du jetzt Pre-Draft versus Pre-Draft vergleichst? Und da hat Miami uns ja relativ klar gesagt, dass sie offensichtlich auf Tua setzen wollen mit den Trades dann, mit dem Trade nach unten. Und ja, für mich aber trotzdem, es war keine Saison, die Diskussion verbietet, sozusagen, ob sie einen Quarterback nehmen sollten an 3.
Ja, stimme ich dir zu. Also, die Saison von Tua war quasi eine komplette Durchschnittssaison für einen Rookie-Quarterback. Problem war halt, dass er das wäre der zweite Quarterback vom Board an Nummer 5 war und halt nicht irgendein Quarterback in Runde 2, wie, keine Ahnung, Drew Lockes war, der in Runde 2 gedraftet wurde. Ich denke, dieser Hype, der mit Tua kam, der ja quasi ein Jahr vorher schon irgendwie mit diesem Hashtag Tanking for Tua losging, das hat dem Ganzen nicht gut getan, glaube ich, weil erstens, er ist ein Alabama-Quarterback, so, das ist jetzt nichts gegen Alabama, aber das hat man halt gesehen, dass er sich nicht getraut hat, in enge Fenster zu werfen und dadurch die Reads wahrscheinlich langsamer waren. Da bin ich auf deine Meinung gespannt, wie du das bewertest. Und zum anderen kommt er halt aus der Verletzung. Natürlich war er fit, aber er hatte halt keine Offseason. so wie andere Quarterbacks, die zwar auch nicht so lief wegen Covid, aber sie konnten zumindest mehr oder weniger frei trainieren. Aber kommen wir zurück zu der Frage, die sich da aufdrängt. Ich hatte oft das Gefühl, dass Tua gar nicht unbedingt langsam durch seine Reads gegangen ist. Ich hatte eher das Gefühl, dass er für NFL verhältnismäßig offene Fenster, die für nicht offene Fenster gesehen hat. Und dass es dadurch halt oft so wirkt, als würde er langsam durch seine Reads gehen. Ich weiß nicht, wie schätzt du das ein?
Ja, schon ein bisschen, also vielleicht ein bisschen von beidem. Da ist natürlich auch der Schritt von Alabama einfach extrem gewesen. Er hat ja bei Bama einfach diese Offense gehabt, wo er super viel zum ersten Read auch gehen konnte und wo er viel mehr offene Passfenster hatte. Mit diesem wahnsinnigen Receiver-Quartett ja dann eigentlich sogar im Endeffekt bei Alabama. Und in der Hinsicht wurde die Situation für ihn natürlich deutlich schwieriger in Miami. Das darf man schon auch nicht vergessen. Ich fand, man hat das, was man bei Rookies häufig sieht, und er hatte dann natürlich auch das Pech, wenn wir von der Wirkungskraft sozusagen sprechen. Er hat natürlich das Pech, dass Burrow und Herbert sehr, sehr gut gespielt haben und er dann halt im Vergleich sozusagen auch nochmal schlechter gewirkt hat im direkten Vergleich, den man ja hatte. Und dann war es für mich halt schon so diese typischen Rookie-Geschichten. Ja, war sich unsicher in seinen Reads teilweise. Ich glaube, so kann man es vielleicht zusammenfassen. Diese ganze Thematik, da kommen wir sicher auch später noch drauf, Offense, wie die funktioniert und vor allem halt, wie unterschiedlich das ausgesehen hat, wenn Fitz gespielt hat und wenn Tua gespielt hat und der eine geht halt in die engen Fenster und der andere nicht und der eine kann es halt auch und der andere kann es halt nicht wirklich so gut. Oder das ist zumindest nicht Tuas Spiel. Und da würde ich eben auch nochmal auf den, da kann man ja diese Diskussion mit diesen Quarterback-Wechselspielchen auch so ein bisschen anbringen, weil ich glaube, dass die Debatte, was sollte Miami mit dem Nummer 3-Pick machen, dass die wahrscheinlich anders ausgesehen hätte, wenn sie eben nicht Tua regelmäßig rausgenommen hätten oder halt da rumgewechselt hätten auf der Quarterback-Position. Selbst wenn Tua schlecht gespielt hätte, dann Miami sicher mehr Spiele verloren hätte, als sie es mit Fitz gemacht haben, wäre wahrscheinlich das Bild in der Öffentlichkeit wäre wahrscheinlich anders gewesen, weil halt so bei vielen ja schon auch das hängen geblieben ist. Das ist halt der dann, wo dann Ryan Fitzpatrick regelmäßig so die Kohlen aus dem Feuer holen musste.
Ja, das ja, der berühmte Funke, der von Brian Flores dann sozusagen gefordert wurde. Es war, ich finde es total schwierig. Ich weiß nicht, Tobi, du kannst ja auch mal so, wie du das empfunden hast, so in der Saison, dieses Wechselspielchen. Das liegt ja jetzt schon ein bisschen zurück. Man hat einen etwas nüchternen Blick auf die ganze Situation. Wie hast du es damals, also letzte Saison, gefühlt?
Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt als nicht so schlimm empfunden, dass sie dann auch während des Spiels gewechselt haben, weil ich dieses Prinzip, so wie Brian Flores das auch in den Pressekonferenzen dann deutlich gemacht hat, vom Baseball her gar nicht so schlecht finde. Also das heißt, man hat einen Starter, der erstmal anfängt, und wenn man merkt im Spiel, um eben das Team weiter voranzubringen, wäre ein Wechsel sinnvoll, dann nicht so dem Mantra, sage ich jetzt mal, nachzuhängen, wir haben einen Starting Quarterback und der spielt jetzt das ganze Spiel durch. Also ich konnte das schon nachvollziehen, dass in gewissen Spielsituationen Brian Flores so entschieden hat, dann zu wechseln und Fitzy dann die Chance zu geben, um eben den Teamerfolg in den Vordergrund zu stellen und alle persönlichen und individuellen Egoismen da hinten ranzustellen. Also ich habe das gar nicht als so dramatisch empfunden, wie es teilweise dann auch gemacht wurde. Aber ich denke, da muss man auch die Sportarten unterscheiden, weil im Baseball ist es halt gang und gäbe, dass da gewechselt wird. Da ist es eher seltenst, dass ein Pitcher das ganze Spiel durchzieht. Und im Football ist es halt eher selten, dass man überhaupt wechselt. Aber ich konnte das schon in den individuellen Situationen konnte ich das nachvollziehen, dass dass Flores gesagt hat, ja, vielleicht sind wir mit Fitzy besser dran. Das Gefühl, was ich bei Tua hatte, ist so, war so in erster Linie, dass ein bisschen das Vertrauen und das blinde Verständnis mit den Receivern fehlte, so wie Fitzy das teilweise hatte. Ja gut, Fitzy, da kommt dann auch noch diese Ganzlinger-Mentalität mit dazu, dass dem scheißegal ist, wo er die Dinger hinwirft. Aber er hatte halt eine gute Verbindung zu Gesicki, zu Parker, und die hatte Tua halt nicht. Und teilweise hoffe ich, dass eben das Training und dass die monatelange Vorbereitung, die Tua jetzt mit den Receivern hat, dazu führt, dass er dieses Vertrauen aufbauen kann und dass er sich dann traut oder dass er das Selbstbewusstsein entwickelt, da eben die Würfe anders anzugehen oder schneller dann Entscheidungen zu treffen. Also ich hatte manchmal so das Gefühl, er will keine Fehler machen und steht sich dadurch dann so ein bisschen selber im Weg.
Okay, also du hattest sehr viel Gefühl auf jeden Fall. Das habe ich in deiner Antwort jetzt gemerkt. Aber ja, klar, kann man schon so teilen, würde ich
ja
sagen.
Ich weiß es ja nicht, ne? Also dann hätten wir mit ihm sprechen müssen, so weit sind wir noch nicht.
Ja, schauen wir mal, ob wir das noch kriegen. Adrian, du hast ja durchaus nicht so eine emotionale Sicht zu den Dolphins wie wir.
Weniger Gefühle, meinst du?
Weniger Gefühle, ja. Frage ist natürlich, wie schätzt du das ein? Also ich würde das vielleicht so aus so mehr teilen, die Frage. Zum einen, so als es das erste Mal passiert ist, was du da dachtest, und dann, als es häufiger passiert ist, und quasi jetzt so die Sicht in der Nachbetrachtung, was du darüber dann sagst und denkst.
Also, als das erste Mal passiert ist, fand ich es schon krass, weil das war, also für mich war es halt schon immer noch so dieses, okay, der Rookie, der spielt jetzt, sie haben ja auch diesen Wechsel gemacht, und Fitz war traurig, dass er raus muss, obwohl er ja auch gut gespielt hat und so weiter und sie Spiele gewonnen haben. Und das war dann so für mich ein bisschen der Punkt, als sie dann den Wechsel gemacht haben, also den ersten zur Tour hin, dass sie eben sagen, okay, Playoffs ist jetzt nicht unser primäres Ziel dieses Jahr, weil sonst hätten wir mit Fitz weitergemacht. Jetzt gehen wir zur Tour. Also ich habe schon auch so ein bisschen die Schwarz-Weiß-Trennung da gesehen. Jetzt gehen wir zur Tour, weil jetzt soll der Rookie spielen und Praxis sammeln und lernen und so weiter und so fort. Und das ist auch nochmal so ein eigenes Feld, was ja eigentlich die allermeisten sagen. Du lernst halt als gerade als Rookie-Quarterback auch auf dem Feld dann doch nochmal mehr und schneller und besser, als wenn du eben die ganze Zeit im Filmroom dabei bist, aber halt im Spiel nur an der Seitenlinie stehst. Und das war dann so für mich, okay, jetzt haben sie den Schalter umgelegt, hat mit Fitz und so weiter, haben sie sich eine ganz gute Ausgangslage geschaffen, und jetzt gucken sie halt mal, was mit Tua geht. Und als er dann das erste Mal rausgenommen wurde, fand ich, also hat sich's für mich schon wie so ein bisschen Tiefschlag angefühlt. Und ich hatte das auch gar nicht auf dem Zettel, ehrlich gesagt, dass sowas jetzt im Rahmen dessen ist, was die Coaches vielleicht vorhaben könnten damals. Als es dann häufiger passiert ist, war es für mich dann so, habe ich es schon eher kritisch gesehen, weil ich dann eben wirklich das Gefühl hatte, Flores will halt diesen Spagat schaffen zwischen auf der einen Seite, wir wollen eigentlich schon in die Playoffs, und ich will irgendwo auch meinem Team sozusagen gerecht gegenüber sein, indem ich ihm den besseren Quarterback hinstelle, und da müssen wir nicht drüber diskutieren, Fitzpatrick war letztes Jahr der bessere Quarterback auf dem Feld von den beiden. Und auf der anderen Seite will ich aber auch, dass Tua lernt und spielt und Praxis kriegt. Und jetzt versuche ich das alles unter einen Hut zu bringen. Und da sind wir jetzt dann wieder in der, ja, irgendwo in der schwammigen Frage, ist es gut, ist es schlecht, ist es neutral? Das wissen wir jetzt nicht so wirklich. Aber mein Eindruck, also wie ich es von außen stehend analysieren würde oder analysiert habe damals auch, war, dass sie damit Tua keinen großen Gefallen tun und letztlich auch der gesamten Teamstruktur irgendwie nicht. Also dass es sehr, sehr kurzfristig ausgerichtet ist, weil halt so dieser Gedanke war, ja gut, wenn sie jetzt die Playoffs dann schaffen oder wenn sie es geschafft hätten, dann wäre es ja irgendwie wieder ganz, doch was Positives mitgenommen und so, vielleicht. Aber sowas halt so ein bisschen, Tour ist ja jetzt der Quarterback, der den Großteil dieses Teams nach wie vor, der letztes Jahr auch da war und jetzt immer noch da ist, der die anführen soll. Und letztes Jahr war er halt der Typ, der dann die Stützräder angeschraubt gekriegt hat, mal so ein bisschen metaphorisch gesprochen, der halt in den Crunch-Time-Situationen dann häufiger rausgenommen wurde. Und das, finde ich, ist halt, also damit legst du Tua halt schon auch eine ordentliche Bürde auf, finde ich, die er dann so ein bisschen intern lösen muss. Und klar, wenn sie jetzt die nächste Saison starten und irgendwie 3-0 stehen und Tua 10 Touchdowns hat oder was auch immer, dann geht es auch schnell wieder weg. die Frage ist ja eben, was passiert, wenn sie 2-2 stehen und Tua hat 5 Touchdowns und 4 Interceptions und es läuft nicht so richtig. Dann kommt dieses ganze Thema, glaube ich, halt doch auch irgendwo wieder hoch.
Na gut, ich denke, das ist relativ simpel. Dolphins Twitter wird dir sagen, bei Josh Allen hat das im dritten Jahr auch funktioniert.
Ja, das ist richtig. Jetzt hat Tua leider aus eurer Sicht nicht die physischen Voraussetzungen wie Josh Allen, aber da natürlich auch viel, also ich weiß, du hast jetzt ironisch gesagt,
ja.
Aber da muss man natürlich echt warnen, weil diese Josh Allen-Thematik, ich habe das jetzt auch schon häufiger auf Twitter gehabt, diese Josh Allen-Thematik, glaube ich, wird noch einige Fanbases so ein bisschen in die Irre führen. Und bis auf Weiteres ist das für mich halt der absolute Outlier. Also wirklich das kommt so selten vor, dass sich ein Quarterback im dritten Jahr in so fundamentalen Sachen so einen Sprung macht, wie Josh Allen das gemacht hat. Natürlich kann man darauf hoffen und ist mir auch völlig klar, dass Fans von einem Team darauf hoffen, dass ihr Quarterback das dann auch schafft.
Ja.
Aber bei Tour ist es für mich jetzt schon so, dass ich im zweiten Jahr deutlich mehr sehen muss, als ich von Josh Allen im zweiten Jahr gesehen habe, sagen wir es mal so.
Da würde ich dir gebe ich dir zu 100% recht. Ich glaube auch, es kommt, also die Dolphins haben ja, um kurz da mal einfach einen kleinen Ausblick in die Zukunft zu geben, was Quarterback angeht. Gut, die Dolphins haben halt im nächsten Jahr, wir haben vorher kurz schon über den langweiligen Draft nächstes Jahr gesprochen, weil die Dolphins bis jetzt nur einen First-Round-Pick haben. Das ist aber der 49ers. Das kann ja auch von Super Bowl bis Top-10-Pick, wenn es richtig krass läuft, irgendwie werden. Glaube ich zumindest. Also die Range der 49ers ist für mich wahnsinnig groß. Mhm. Auch wenn die Offense natürlich gut ist und sie vielleicht auch sehr, sehr gut funktionieren kann, aber sie muss halt funktionieren. Defense-Seite haben sie halt den Koordinator verloren. Da muss man halt sehen, wie das am Ende funktioniert. Und danach das Jahr hat man ja wieder 2 First-Round-Picks. Das heißt, also wenn man den Weg jetzt so ein bisschen vorzeichnen würde, hat man halt 3 Jahre Tour quasi und hat dann 2 First-Round-Picks, mit denen man zumindest arbeiten könnte. Mhm. Weil wenn Tour sich nicht weiterentwickelt, sollte man ja vermutlich davon ausgehen, entweder es passiert noch was und ich weiß, jetzt werde ich virtuell von ganz vielen Tomaten und sowas beworfen, aber die Deshaun Watson-Saga, sag ich mal, könnte noch mal warm werden, wenn ja. Tua nicht liefert. Und sonst haben wir halt 2023 2 First-Round-Picks, mit denen man halt arbeiten kann. Ich glaube, das wäre zumindest so von meinem Gefühl die Range für Tour.
Ich glaube, einen Vergleich kann man vielleicht einigermaßen reinschmeißen. Ganz anderer Quarterback-Typ, aber was die Situation angeht, ist Daniel Jones für mich bei den Giants, der 2019 gedraftet wurde. Das war ja auch der Dwayne Haskins-Draft damals. Und im ersten Jahr hier und da gute Ansätze hatte. Würde sogar sagen, als Rookie jetzt zumindest mal nicht schlechter gespielt hat als Tua als Rookie. Hat letztes Jahr dann in seinem zweiten Jahr einen kleinen Sprung gemacht, so in, weiß ich nicht, Quarterback 20 Range vielleicht, in der Richtung ungefähr, 20 bis 22, irgendwie sowas. Und geht halt jetzt in seine Make-or-Break-Saison im dritten Jahr. Und wenn das halt schief läuft, dann haben die Giants ja auch den Trade gemacht im Draft, dann hätten die Giants halt nächstes Jahr 2 Erstrunden-Picks. Ich glaube, das ist so vielleicht eine Timeline, wenn man Dolphins-Fan ist, die sozusagen ein Jahr weiter ist im Vergleich, aber an der man sich so ein bisschen orientieren kann. Und da haben wir bei Daniel Jones jetzt, diese Offseason waren es noch nicht so die Giants brauchen einen neuen Quarterback-Thematik, was ich auch fair finde irgendwo, weil ich fand, bei ihm war ein klarer Schritt zu sehen von ersten Jahr zum zweiten Jahr. Aber du brauchst halt jetzt im dritten Jahr doch nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne, damit du dann sagen kannst, okay, wir investieren da weiter drumrum, wir bauen da weiter drumrum auf. Und so ähnlich, glaube ich, würde ich das bei Tua auch einsortieren. Also er ist jetzt halt im unteres Liga-Viertel natürlich auf jeden Fall, wenn jetzt mal die Rookies so ein bisschen ausrechnen. Und du willst halt den Sprung von, sagen wir mal, jetzt einfach irgendeine Zahl rein, Quarterback 26 zu Quarterback 20 ungefähr sehen, grob. Natürlich idealerweise noch mehr, aber das ist vielleicht so die Mindestanforderung. Und wenn er das schafft, dann bist du im dritten Jahr und hast dann so dieses, okay, jetzt wollen wir angreifen, jetzt wollen wir Playoffs mit Tour und so weiter und so fort. Aber das ist vielleicht so eine grobe Timeline, an der man sich orientieren kann.
Ja, das, ich das ist, glaube ich, grundsätzlich die Dolphins so ein bisschen. Und schwenken wir uns mal von den Quarterbacks so eine Stufe nach vorne auf dem Feld einfach. Und zwar auf die O-Line. Natürlich gab es da auch einige Fragen zu. Ich fasse das einfach mal so ein bisschen zusammen und beziehungsweise ich brauche da nicht viel zusammenfassen. Quasi die O-Line der Dolphins hat ja letztes Jahr hauptsächlich mit drei Rookies über einen großen Teil der Saison gespielt. Wie würdest du die Leistung bewerten und den Ausblick geben? Wir haben ja dieses Jahr Matt Skura an das als Center. Und wir haben Liam Eichenberg noch gedraftet. Wie siehst du die Line jetzt, nachdem die Spieler aus dem letzten Draft ein Jahr weiter sind und ja, jetzt noch mal ein bisschen, ich sag mal, ausgebessert wurde und im Vergleich zum letzten Jahr einfach?
Ich sehe sie ehrlicherweise als riskant. Wenn wir auch gerade auf Tua schauen, was für ein Quarterback er ist jetzt keiner, der viel mit Athletik und außerhalb der Struktur und sowas machen wird. Also er ist ja schon eher der Pocket-Passer. Klar, er kann auch mal für einen First Down laufen hier und da, aber grundsätzlich ist er schon eher der Spielertyp, der auch auf eine gute Line vielleicht einen Ticken mehr angewiesen ist. Und ich bin mir gar nicht so sicher, du hast jetzt gerade gesagt, die Line noch mal verbessert wurde im Vergleich zu letztem Jahr. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das halt wirklich passiert ist, weil sie natürlich zwei Starter verloren haben oder abgegeben haben mit Flowers und Ted Karras. Und das waren halt, die waren jetzt beide keine All-Pro-Offensive-Linemen oder sowas, aber halt beide, fand ich, waren so in diesem Gesamt-Line-Konstrukt schon so die Stabilisatoren irgendwo, die du jetzt erstmal ersetzen musst. Dann gibt's diese Diskussion mit Robert Hunt, da seid ihr wesentlich mehr im Thema wahrscheinlich als ich, wo er aber diskutiert wird, ihn nach innen zu ziehen, was ich nicht so gut fände, weil er war auf Right Tackle eigentlich eine ziemliche positive Überraschung als Rookie. Das wäre für mich eher einer, um den herum du noch mehr aufbaust, den du da außen lässt. Also sie haben viel Flexibilität. Im Prinzip ja alles, abgesehen von Austin Jackson auf Left Tackle, ist ja eigentlich alles mehr oder weniger offen. Kannst du viel rumschieben, viele Spieler, die innen und außen spielen können, die Guard und Center spielen können und so weiter. Also meine bevorzugte Line von links nach rechts für Miami wäre Jackson, dann Eichenberg, den ich auf jeden Fall auf Guard stellen würde in der NFL. Dann Skura, Kindley und Hunt, als so die fünf von links nach rechts. Ich hätte mir so ein bisschen, habe jetzt auch gerade noch mal gedacht, als ich ein bisschen mich vorbereitet habe auf die Aufnahme heute, ich hätte mich so ein bisschen, glaube ich, gewünscht, dass sie vielleicht so ein größeres Veteran-Investment in die Line gesteckt hätten, um Tuas Entwicklung da auch zu schützen. Weil ich bin mir nicht ganz sicher, natürlich hoffst du, dass diese Rookies aus dem letzten Jahr sich steigern und so weiter, klar. Aber ich bin mir halt echt nicht so ganz sicher, ob die Line besser ist als letztes Jahr. Und letztes Jahr war es halt eine der auf jeden Fall schwächeren Lines im Liga-Vergleich. Irgendwo so im unteren Drittel wahrscheinlich im Liga-Vergleich.
Da hast du vermutlich recht. Und das ist tatsächlich, weil wir haben ja quasi mit Austin Jackson, ich glaube, es war der jüngste O-Liner letztes Jahr in der NFL.
Oder der jüngste Tackle, irgendwie sowas, glaube ich auch.
Ja, ich weiß es nicht. Genau, bei Noah Igbinoghi weiß ich zumindest, dass er der jüngste NFL-Spieler war letzte Saison. Und das war so ein bisschen so die erste Runde Tour, klar. Das war so der Anker. Und dann hat man einfach zwei Spieler mit Projection geholt in der ersten Runde, wo man sagt, okay, war ein bisschen wild. Vielleicht im Endeffekt. Aber es ist tatsächlich ein großes Risiko. Und irgendwo sehe ich schon, dass das funktionieren kann. Und Tua war ja auch einer der Quarterbacks, die den Ball sehr, sehr schnell losgeworden sind. Da ist die Frage, ob das die Saison so bleibt oder eben nicht. Da bin ich gespannt und da kommen wir vielleicht dann so ein bisschen ins offensive System. Weil auch da gehen die Dolphins ja einen neuen Weg, so würde ich das jetzt mal beschreiben, weil bisher gab es ja McVay hat das ja, glaube ich, auch gemacht. Der hat einen Offensive Passing Game und einen Running Game Coordinator und er hat, glaube ich, eine Zeit lang zwei Plays durchgesagt bekommen und hat sich dann für das Passing oder für das Running Game, Rushing Play entschieden. Bei den Dolphins haben wir jetzt zwei Co-Koordinatoren, die das so ein bisschen zusammen managen. Klingt erstmal ein bisschen wild. Dolphins jetzt mit dem dritten quasi Offensive Coordinator in drei Jahren unter Brian Flores. Was hältst du von diesem, ich sag mal, dualen Coordinator-System?
Ja, ich klinge mir jetzt total negativ, aber du fragst jetzt auch direkt die negativen Sachen alle nacheinander ab.
das ist bewusst, weil ich muss das ja, machen wir es nicht vor, ich muss ja irgendwie aufrechterhalten, dass das Downside Talk schon so ein bisschen gegen die Dolphins ist. Das locke ich jetzt einfach gnadenlos hier raus. Ja.
Also ich bin da auch tatsächlich mal auf eure Meinung gespannt, weil ihr kennt die Coaches besser als ich oder ihr könnt wahrscheinlich mehr noch in eine Schublade so ein bisschen packen. Ich finde es grundsätzlich, bin ich kein großer Fan davon, sage ich ganz klar, von diesem geteilten Koordinator-System, weil natürlich auf der einen Seite irgendwo hast du von der Idee her, du sagst, okay, du hast den einen, der ist der Running Backs Coach und der andere der Tight Ends Coach und die haben unterschiedliche Ideen und der eine ist so geprägt und der andere kommt daher und so weiter. Und jetzt holen wir uns einfach das Beste aus beiden Welten und mischen das zusammen. Klingt halt erstmal super. Aber in der Praxis ist es ja einfach so, dass ein offensives System sehr in sich stimmig sein muss. Also ein offensives System und ein Playbook in der NFL ist ja nicht einfach eine, oder im Idealfall zumindest, ist es nicht einfach eine Ansammlung offensiver Plays irgendwie, die halt dann runtergecallt werden, sondern es baut ja aufeinander auf. Es hat irgendwie so eine Kernphilosophie, auf der dann viel aufbaut und du hast bestimmte Formationen, die sich gegeneinander und so weiter und so fort und die Dinge, es wird halt sozusagen besser dadurch, dass das eine mit dem anderen wie so ein Zahnrad ineinander greift, wenn man so ein bisschen als Metapher sagt. Und das sehe ich halt schon mal schwieriger mit zwei Coordinators. Grundsätzlich ist es natürlich auch nicht ideal, dass Tua dann im zweiten Jahr jetzt schon wieder zwei neue Offensive Coordinators hat oder ein neues Coordinator-Team hat im Vergleich zu seinem ersten Jahr. Auch generell ja die offensive Philosophie, also da offensichtlich, also zum einen auch da ist Flores rigoros, ganz klar, und er sucht aber auch offensichtlich noch, weil es ist jetzt du hast ja, glaube ich, gerade aufgezählt, der dritte im dritten Jahr und ja auch durchaus Coordinators mit unterschiedlichen Ideen, glaube ich, kann man schon sagen, im Vergleich jetzt erstes, zweites, drittes Jahr. Ja, also ich bin nicht der größte Fan von der Idee und ich hätte es auch gerade eben, das ist immer so mit einem jungen Quarterback, würde ich am liebsten immer Kontinuität eher sehen. Natürlich kann es sein, dass die Leistungen vom Offensive Coordinator so schlecht sind oder es menschlich so überhaupt nicht passt, dass du halt den Cut machen musst. Aber grundsätzlich wäre es für mich schon eine Priorität zu sagen, dass der Quarterback da eine konstante Basis irgendwo hat, was auch die Terminologie der Offense angeht, was die Play-Designs angeht und so weiter. Das ist, glaube ich, schon wichtig.
Ja, das ist es definitiv. Und Tobias, du kannst sicherlich mehr zu den Koordinatoren sagen und kannst bestimmt auch noch die ein oder andere eigene Meinung in die Diskussion mit reinbringen.
Ja, also das Risiko ist natürlich da, dass wenn du zwei Leute hast, die da entscheiden, dass es auch zwei Meinungen gibt. Und das ist natürlich gerade bei solchen Entscheidungen, die da anstehen, meistens nicht förderlich. Zu Kontinuität, das würde ich ein klein bisschen einschränken, weil unser Alter, also im doppelten Wortsinne, unser alter Offensive Coordinator während der Spiele oben in der Booth saß und Tua im Wesentlichen gerade auch als der alte Mann dann mal nicht konnte, mit George Gotze schon während der Spiele zusammengearbeitet hat und da zumindest eine Sympathie da gewesen oder da zu sein scheint, dass man sich da so entschieden hat. Er hat jetzt mit dem Charlie Fry, mit dem er auch schon zusammengearbeitet hat und der ihn auch so ein bisschen schon kennt, einen neuen Quarterbacks-Coach dazugekriegt und von der rein fachlichen Seite her ist gerade, was Eric Studsville angeht, als Running Backs Coach ist da in der Liga selber hoch angesehen und ist ein Experte. Ich habe gelesen, er hat letzte Woche einen Vortrag gehalten, der also auch in den Medien relativ populär war, so um das Spielsystem. Dem traue ich schon zu, dass der in der Lage ist, ein gutes Playbook auf die Beine zu stellen. Und ich denke, dass es da so die Verbindung von beiden Elementen ist. Optimal wäre natürlich gewesen, das in einer Person zusammenzufügen. Aber wenn man das nun mal nicht hat und wenn Flores das Gefühl hat, dass Gotsi Tua gut tut, dass Stutz will sich vielleicht in erster Linie um das Play Calling kümmern soll und unser Tight Ends Coach sich dann auch um die Belange des Quarterbacks kümmert, wenn da eine klare Absprache ist, dann denke ich mal, ist es immer noch riskant, aber es kann funktionieren. Der Super-GAU ist natürlich, wenn da die klaren Absprachen fehlen, die Claims nicht abgesteckt sind und sich in einem Spiel in der Season die beiden in die Haare kriegen und da gar nichts mehr läuft. Dann das wäre natürlich der Worst Case und das wäre fatal. Und wie das ausgeht, kann ich ehrlich gesagt nicht vorhersagen. Das kann funktionieren, muss es aber nicht. Das ist schon ein hohes Risiko, was Flores da eingeht, auf jeden Fall. Und vielleicht kannst du, Adrian, da ja vielleicht auch noch was zu sagen. Ich sehe das schon so, dass wenn dieses Experiment nicht funktioniert, dass wir dann auch wieder eine Diskussion um um die Person Brian Flores auf den Tisch kriegen könnten.
Ja, das ist mit Sicherheit so, weil das hast du letztlich immer, wenn einer kontroverse Wege oder ungewohnte Wege und so weiter geht. Was jetzt mein erster Gedanke war bei dem, was du gesagt hast, war eben, ich meine, sie haben ja einen Quarterbacks-Coach. Ja, sie haben ja einen Quarterbacks-Coach mit Charlie Fry und sie sind ja nicht, also sozusagen, wenn das System, wie du sagst, okay, der eine, Gotze, ist vielleicht der Tour näher steht und sowas, alles gut, aber du brauchst jetzt auch nicht unbedingt einen, der deinem Quarterback so ein bisschen das Händchen hält und das Play-Calling kommt dann aber von einem ganz anderen, was ja auch wieder so ein möglicher Konfliktpunkt ist, wo du ja eigentlich sagst, gerade Playcaller, das kann ja der OC sein, kann auch der Headcoach sein, wer auch immer, gerade der Playcaller und der Quarterback müssen ja halt eigentlich super auf einer Wellenlänge sein und idealerweise, insbesondere in die Beziehung wird ja gefestigt über die ersten paar Jahre und da entsteht das Vertrauen und man kennt sich, man weiß, was der andere mag und so weiter und versteht sich dann immer besser und dann irgendwie im dritten, vierten Jahr kann es dann so richtig explodieren. Ja, ich sehe halt bei Miami im Moment irgendwie viele, viele Köche am Brei, so ein bisschen. Und die Frage ist halt, ob das dann eher sozusagen ein positives Ergebnis dabei rumkommt oder ob das dann nicht zu, also ob das auch nicht Tua dann sozusagen irgendwie zu viele Stimmen sind, die dann auf ihn so ein bisschen einprasseln. Das, also will ich jetzt gar nicht als Urteil irgendwie abgeben. Ich finde, es ist halt ein unkonventioneller Weg und wie du gesagt hast, es ist halt auch irgendwo ein riskanter Weg.
Okay, Tobi, ist das?
Ja, das ist ja quasi, geht das ja einerseits in die Richtung, die ich schon erwähnt habe und wir werden sehen, wie sie sich letzten Endes einigen. Das wird ein interner Prozess sein und ich hoffe einfach darauf, dass sie das früh genug klar haben und dass dann alle gut mit der Lösung sind. Weil wenn wir da einen schwelenden Prozess reinkriegen, dass vielleicht der eine lieber dann das die Plays callen wollte, dass dann da Rivalitäten auch unter den Koordinatoren entstehen, dann ist produktives Arbeiten natürlich nicht mehr möglich und das wäre fatal, gerade auch für Tua, weil dann geht das Ganze in die Ficken und der Brei verbrennt, aber gehörig.
Ja, dann brennt vieles, befürchte ich. Und zuallererst wahrscheinlich Social Media. Okay, kommen wir jetzt mal wieder so ein bisschen zurück zur Off-Season. So, wir haben vor 2 Jahren oder bei der ersten Offseason das Thema gehabt, dass die Dolphins sehr viel Geld in die Hand genommen haben. Kyle Van Noy war so ein Beispiel. Shaq Lawson hat auch relativ viel Geld bekommen. Eric Flowers hat viel Geld bekommen. Es sind quasi fast keiner mehr aus dieser Offseason, wo die Dolphins Geld in die Hand genommen haben. Um Spieler zu holen, ist kaum einer mehr da. Haben die Dolphins da Offseason-technisch ein bisschen versagt, wenn man das jetzt auch zu dieser Offseason vergleicht. Das war relativ ruhig. Man hat nachher Will Fuller geholt, wo du ja auch, denke ich, sehr positiv von angetan warst, wenn ich das so mitbekommen habe im Podcast. Aber wie siehst du die letzte Offseason zu dem, was wir heute wissen? Und wie siehst du vor allem Chris Greer in diesem Zusammenhang?
Ich mochte eigentlich einige der Deals und es waren ja so ein paar dabei, die man, also dass halt Kyle Van Noy kommt und Flores ist da, das war also irgendwie, da hat man so abgehakt und gesagt, ja, das wird schon passen. Ich fand es im Nachhinein, wir hatten das Thema jetzt ja schon ein, zwei Mal, sehr, sehr klare Kante sozusagen dann in der Offseason und werden keine Freundschaftsentscheidungen getroffen und Spieler werden dann halt entlassen und so weiter oder getradet. Das waren so ein paar Beispiele dabei, die ich nicht so ganz verstanden habe. Oder wo ich den Eindruck hatte, sie wollen vielleicht zu schnell auch irgendwie diesen Aussiebprozess da irgendwie vorantreiben und vielleicht auf jüngere Spieler setzen oder wie auch immer. Aber gerade bei Van Noy war jetzt mein Eindruck eigentlich, dass er zum einen okay gespielt hat und zum anderen halt auch wohl intern eine ganz gute Figur war und ein Leader war. Flowers hat eigentlich gut gespielt, hatte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Also es waren so ein paar Entscheidungen dann jetzt in dieser Offseason von Leuten, wo man sich getrennt hat, wo auch Dead Money ja einiges dann doch auch übrig bleibt, die ich nicht so ganz verstanden habe. Also selbst mit dem Parameter, wir treffen klare Entscheidungen und wir wollen hier spezifisch unser Team aufbauen und so weiter. Ich fand, das hat in dieser Offseason, fand ich, eher als in der letzten, hat so ein bisschen, ja, überstürzt ist irgendwie das falsche Wort, aber so ein bisschen überaggressiv gewirkt in dem Ansatz.
Ja, das trifft tatsächlich zu. Also gerade Kyle Van Noy, da haben wir intern immer so ein bisschen diskutiert, so okay, hätte natürlich sehr viel Geld gekostet im Endeffekt, aber die Leistung war okay, gerade wenn man überlegt, dass er auch wieder verletzt gespielt hat. Es war so ein bisschen schwierig. Jetzt natürlich die Frage, wenn man jetzt sich die Front anguckt der Dolphins. Man hat einen Andrew Van Ginkel, der letztes Jahr definitiv so ein Breakout hier hatte. Man hat in der ersten Runde Jalen Phillips gedraftet, der zwar risikobehaftet ist, aber der für meinen Dafürhalten letzte Saison einfach auch durchgespielt hat. Ja, auch wenn es keine volle Saison war, aber das ist zumindest schon mal so ein Fingerzeig. Und man hat mit Baker verlängert, man hat mit Landon Roberts verlängert, man hat sich Benardrick McKinney geholt von den Texans. Wie siehst du die Front? Man hat natürlich, wir haben letztes Jahr über Davis gesprochen. Entwicklung Christian Wilkins war für dich letztes Jahr so ein Thema, wo du gesagt hast, ja, da muss ich jetzt ein Jahr mal gucken, wie der sich entwickelt. Da wäre auch interessant zu hören, wie du so ein bisschen die Gesamtfront siehst und Christian Wilkins so ein bisschen, weil wir ihn letztes Jahr auch hatten, ob er sich vom Spielertyp her so gemacht hat, dass du sagst, er passt besser in das Scheme.
Gesamtfront finde ich okay mit Fragezeichen. Ich glaube, so würde ich sagen. Also Phillips ist so ein Kandidat, den mochte ich auch extrem. Den hatte ich sehr, sehr hoch auch vor dem Draft gegradet. Du hast jetzt natürlich das Verletzungsfragezeichen angesprochen. Das ist ja letztlich eigentlich ein Risiko, was du halt eingehen musst mit den, oder was du bei ihm halt, wenn du ihn haben möchtest, eingehen musst, sagen wir es so, mit den Gehirnerschütterungen. Und da ist halt bei ihm halt einfach so, man muss sich darauf vorbereiten, dass die nächste Gehirnerschütterung sozusagen die letzte sein kann, die er als Profi hat und danach halt er vielleicht aufhört. Also das ist ja so ein bisschen das Risiko, aber er ist ja in dem Sinne jetzt nicht verletzungsanfällig oder sowas. Also so würde ich es ja, so würde ich es auch nicht darstellen. Insofern, das Risiko ist ja sozusagen eher die Mittel- und Langfristigkeit. Solange du ihn hast, ist es, glaube ich, in meinen Augen ist es der talentierteste Pass-Rusher, der in diesem Draft war dieses Jahr. Und ich mochte auch den Spot sehr, sehr für ihn. Das ist so ein bisschen, muss ich auch ehrlich sagen, mein Under-the-Radar Defensive Rookie of the Year-Kandidat, weil ich mir halt vorstelle, dass in dieser Defense, die ja viel blitzt, viel Man-Coverage spielt, das typische Patriots-Ding irgendwo schon noch drin hat, dass die Pass-Rusher halt viele 1-gegen-1-Situationen auch einfach bekommen. Das sehen wir ja immer wieder auch bei den Patriots. Sehen wir aber auch in anderen Defenses, die jetzt vielleicht philosophisch von der Coverage-Struktur her anders spielen, Pittsburgh zum Beispiel, aber die eben viel blitzen und dadurch der sowieso schon in der Steelers-Sicht jetzt sehr, sehr talentierten Front, individuell gesprochen, dazu noch viele 1-gegen-1-Situationen bekommen. Und das Dolphins-System ist schon auch so ein bisschen in die Richtung, dass das ein Effekt sein sollte. Man könnte mir vorstellen, dass ein Spieler wie Jalen Phillips da auch ziemlich von profitiert. Die große Frage für mich ist natürlich einmal, kriegen wir von Emmanuel Ogba nochmal das, was wir letztes Jahr von ihm gekriegt haben, was natürlich sehr, sehr überraschend stark war. Sehr hohe Production gehabt, die vielleicht auch ein bisschen besser noch war als seine Leistung, aber er hat auf jeden Fall auch gut gespielt. Und das wäre natürlich ein Pfund. Also wenn Ogba daran anknüpfen kann und du von Phillips eine gute Rookie-Saison kriegst, dann reden wir schon von einem völlig anderen Pass-Rush insgesamt in meinen Augen als das, was sie letztes Jahr hatten mit Ogba und mit Shaq Lawson. Wilkins dazwischen, ich finde, er hat sich schon stabilisiert. Ich weiß nicht, wie ihr ihn seht, ich finde, er ist schon stabiler geworden. Er ist jetzt keiner, der deine Front trägt. Aber er ist in meinen Augen so ein bisschen vom Fragezeichen zum soliden Puzzleteil geworden. Ich glaube, so kann man es sagen. Also er ist halt einer, der seine Rolle gut ausfüllt, den du bei allen drei Downs auf dem Feld lässt, der dich jetzt nicht in Schwierigkeiten bringt, aber der hat jetzt auch keine, weiß ich nicht, 40 Quarterback-Pressures aus der Mitte produziert oder irgendwie sowas in der Richtung. Also so ein solider Mitspieler, aber halt eher einer, der eben mitspielt und nicht der trägt.
Ja, also bei Wilkins ist es tatsächlich so, dass er natürlich auch recht flexibel ist in dem, was er tut, weil er kann in der, wenn wir mit der 3-Line-Man spielen, kann er halt den End spielen. Und wenn wir mit 4-Line-Man spielen, spielt er halt Interior. Und das ist halt in jedem Fall immer, er hat halt Spiele, wo er wirklich sehr, sehr gut spielt. Und er hat selten Spiele, wo man sagt, okay, der war heute wirklich, wirklich schlecht, so. Und das unterstreicht ja quasi das, was du gesagt hast. Glaubst du, dass die Dolphins defense-technisch mit dem, was sie geholt haben, mit dem, was jetzt abgegangen ist, das wiederholen können, was sie letzte Saison geschaffen haben? Also waren die Dolphins erstmal für dich letzte Saison eine Top 5 Defense? Und können sie das dieses Jahr, oder wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass die Regression nicht ganz so stark ausfällt?
Top 5 Defense, da müssen wir überlegen. Wahrscheinlich hätte ich so zwischen Top 5 und Top 10 irgendwo. Also die Rams gehören da natürlich sehr, sehr weit nach oben, in meinen Augen sogar an 1. Tampa Bay gehört für mich damit hoch. Mhm. Washington, Pittsburgh, ich glaube, die hätte ich alle 4 vor Miami. Und dann kommt eben so Baltimore, die immer da auch irgendwo mit dabei sind. Ich überlege gerade, welche Defense war da noch gut letztes Jahr. Ich glaube, so arg viel mehr wären es dann aber gar nicht mehr. Also das sind so grob die ich da oben mit dabei hätte. Und dann wäre da Miami eben so wahrscheinlich 5, 6, 7, so in der Range ungefähr. Ja, Regression ist natürlich einmal das Thema Interceptions, klar. Das, ich weiß,
Xavier Howard
10, 11, irgend sowas, glaube ich, gell? 10 Interceptions, irgend sowas Absurdes. Darauf kann man sich natürlich nicht verlassen, dass das, oder das sollte man nicht einplanen, dass das nochmal passiert. Das ist natürlich eine sehr, sehr hohe Zahl. Insofern wird da schon mal ein bisschen was wieder zurückgehen. Ich sehe Miami aber trotzdem, wenn ich jetzt vor der Saison ranken würde, in der Top 10, was Defenses angeht. Defense natürlich immer schwerer zu prognostizieren, immer abhängiger auch davon letztlich, gegen welche Offense sie spielen, das muss man ganz klar sagen. Also Defense zu prognostizieren ist deutlich schwieriger und instabiler als Offense zu prognostizieren. Miami für mich gehört schon noch immer noch in diese Top 10, weil sie in meinen Augen eben in der Front nicht schlechter geworden sind. Und ich sehe das Potenzial, dass sie auch sogar besser geworden sind. Hängt natürlich viel dann von Phillips und auch von McKinney irgendwo ab. Aber also wenn ich heute tippen müsste, würde ich sagen, sie werden in der Front besser sein als letztes Jahr. Und die Secondary ist ja eigentlich eher noch tiefer geworden im Vergleich. Also dass du einen Justin Coleman noch dazu holst, der natürlich im Slot spielen kann, das auch schon gemacht hat bei den Patriots. Dass du einen Jason McCourty dazu holst, der natürlich auch von den Patriots kommt, aber der ja auch dann eine sehr, sehr solide Veteran-Baseline darstellt. Und du dann eben die sowieso dein Starting-Corner-Duo hast, davon ausgehend jetzt mal, dass Xavier Howard dann auch dabei sein wird. Der ist ja auch noch so ein bisschen in der Luft. Und gut, Safety, klar, Safety wird so ein bisschen eine Frage sein, wie schnell da vielleicht Javon Holland auch Starter sein kann. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das vom Fit zu Flores her, dass der auch recht früh spielen kann. Da haben sie natürlich was auffangen mit Bobby McCain, den sie ja dann abgegeben haben.
Ja, das ist immer noch so ein Diskussionspunkt bei uns gewesen. Aber für mich, oder was heißt für mich, für uns war war Bobby McCain tatsächlich auch so der, also es war nach dem Draft eigentlich klar nach Tag 2, dass Bobby McCain der Verlierer des Drafts sein wird. Mhm. Ist halt schade, weil er vom Typ her auch super akzeptiert. Das war ein richtiger Publikumsliebling auch bei vielen einfach und ist schade. Aber klar, du holst halt einen Rookie, hast letztes Jahr schon einen Rookie geholt und irgendwo war es jetzt abzusehen, dass man sich dann von einem der Safeties trennt und da war auch eher klar, dass es Bobby McCain sein wird. Leider Gottes. Aber das ist nun mal so. Tobi, bevor ich jetzt hier alle Fragen stellen, darfst du natürlich auch in deine Fragenkiste greifen.
Ja, ich hätte eh dann dich irgendwann unterbrochen und hätte gefragt, geistern ja seit einigen Wochen einige Namen durch die Gazetten und die beiden Jungs waren ja auch schon mal zum Probetraining und zum Diskutieren da. Wie würdest du eine Verpflichtung von entweder oder auch beide und Melvin Ingram oder Malik Kuka sehen? Weil die beiden jetzt momentan die Free Agents sind, die man in Miami noch so auf dem Zettel hat, die würden sie die Mannschaft verstärken, könnten sie die Mannschaft verstärken und würdest du diese Moves begrüßen?
Also Ingram ist für mich so einer, wo es mich echt wundert, dass der noch nicht irgendwo untergekommen ist, weil der wird nicht so viel Geld verlangen, kann ich, oder wird er nicht bekommen, sagen wir es mal so. Vielleicht verlangt er noch zu viel, das kann natürlich immer sein, aber eigentlich ist das so der ideale, wenn du schon so ein bis zwei gute Pass-Rusher hast und du noch so einen für die Rotation brauchst, der notfalls deine Nummer 2 sein kann, aber idealerweise deine Nummer 3 ist, was ja für Miami sozusagen genau die Situation eigentlich wäre, dann würde ich den auf jeden Fall verpflichten, weil das ist für mich immer noch ein Pass-Rusher, der gerade wenn du vielleicht seine Snap-Zahlen ein bisschen runterschraubst, ihn ein bisschen länger fit hältst, dann macht der immer noch ganz gut Druck auf den Quarterback und wäre so eine, auch wieder so ein Spieler, der halt so eine Baseline dir gibt. Hooker fände ich schematisch auch spannend, weil er schon so ein Safety wäre, den jetzt Miami in dem Sinne, glaube ich, nicht im Team hat. So dieser ganz klassische, reine Single-High-Safety eigentlich, letztlich, der ja auch irgendwo neben Verletzungen, klar, aber ansonsten auch schematisch so ein bisschen bei den Colts daran gescheitert ist, dass die dann viel mehr mit zwei tiefen Safeties gespielt haben und ihre Safeties auch flexibler einsetzen wollten. Hooker ist schon so also Earl Thomas ist so ein großer Name, aber von der Rolle her halt schon so eher das seine Rolle, diese tiefe Safety-Rolle. Und das können natürlich, wenn sie so einen Safety holen und der dann vielleicht auch spielt, kann natürlich auch einfach sein, dass sie sagen, wir wollen einen, der Single High spielen kann, weil wir viel Cover One spielen wollen. So, und dann hast du ja einfach mal diese Rollen, eben was auch die Safeties angeht, dann brauchst du Cornerbacks, die natürlich 1 gegen 1 spielen können, die haben sie. Und dann brauchst du ja eben auch Safeties, oder du brauchst gerade auch einen Safety, der halt wirklich tief spielen kann. Und das ist ja schon die klassische Malik Hooker-Rolle. Also Hooker fände ich schematisch spannend und fände es spannend zu sehen, wie sie da vielleicht dann auch rotieren. Melvin Ingram für mich, solange es finanziell einigermaßen stimmt, eigentlich schon fast ein No-Brainer und wie gesagt, wundert mich, dass der noch auf dem Markt ist.
Okay. Soll ich dann mit den Fragen weitermachen? Oder?
Ich wollte gerade sagen, du darfst frag die Fragen, die du fragen willst. So, ich hab jetzt genug das Gespräch die ganze Zeit geführt und Fragen auch schon aus Twitter gezogen. Ich wollte einfach so, okay, ich wusste jetzt nicht, was du noch in der Schublade hast. Deswegen kannst du gerne einfach die Fragen stellen.
Naja, also eine große Frage, das ist ja auch so ein bisschen das, womit sich die deutsche Dolphins-Community momentan beschäftigt und auch wir beiden uns immer mal wieder mit beschäftigen. Kommen wir mal von der Defense wieder zurück auf die Offense. Da ist es ja ganz spannend zu sehen, mit welchen Receivern geht Miami in die Saison. Ich meine, wir haben momentan, ich glaube, 11 oder 12 im 90er Roster und da sind ja durchaus schon einige Namen dabei, die in der NFL schon das ein oder andere geleistet haben. Wenn wir davon ausgehen, was so der klassische Aufbau ist, dass Miami mit 6, maximal 7 Wide Receivern in die Saison geht, was wären so die 6 deiner Wahl? Und warum? Und vielleicht bei den anderen, wenn sie nicht kommen, frage ich dich dann, warum nicht?
Puh, 6 ist echt, das ist echt, bei Miami ist es tatsächlich schwierig, ja. Ich habe sogar 13 Receiver gezählt, die sie aktuell haben. Ja, aber ja, also gut, du hast natürlich ein paar, die safe sind. Parker, Fuller, Waddle, logisch. Also 30% ja sowieso dann sicher vergeben. Ich würde jetzt auch mal sagen, Wilson wäre bei mir safe. Jakeem Grant wäre bei mir safe. Und dann ist halt schon schwierig. Also ich würde wahrscheinlich eher Preston Williams bevorzugen, aber ich kann es natürlich auch verstehen, wenn man dann Lynn Bowden eher mit reinnehmen will. Aber in meinen Augen hätten sie halt mit Wilson und vor allem mit Grant schon so diese Underneath-Slot, so ein bisschen Gadget im Fall von Grant auch Waffen. Da würde ich, glaube ich, lieber den noch einen größeren Outside-Receiver mitnehmen, den sie ja sonst nicht so richtig haben, abgesehen von Parker. Deswegen wäre meine Wahl dann für den sechsten Preston Williams, für den 7. wär's dann, denke ich, Lynn Bowden.
Ja, da hast du natürlich dann gleich in deiner Wahl den Namen genannt, der in Miami am kontroversesten diskutiert wird. Die Situation von Jakeem Grant ist nicht so ganz klar. Also viele haben erwartet, dass sie ihn gleich nach dem Draft irgendwann cutten, weil er halt auch relativ verdient. Von dem, was du in der letzten Saison so von ihm gesehen hast, wieso rechtfertigt er die Wahl, dass er aus deiner Sicht in das 53er Roster der Dolphins gehört?
Also mein Ansatz wäre eben immer zu sagen, ich will ein Waffenarsenal, mit dem ich möglichst vielseitig attackieren kann. Und wenn du halt mal einen Gegner hast, den du mit 4 Receivern angreifen musst und du brauchst irgendwie viel Speed, dann will ich das machen können. Wenn du einen brauchst, wo du eher aus 2 Tight Ends setzt und du brauchst eher die physischeren Receiver oder sowas in der Richtung, jetzt mal ganz überspitzt gesagt natürlich, dann will ich einen, der das machen kann, oder dann will ich die Gruppe auch haben, die das machen kann. Und dann finde ich, ist es aber gleichzeitig eben, oder in diesem Konzept eigentlich weitergedacht, ist es halt, finde ich, super wichtig, spezifische Waffen zu haben, also Spieler zu haben, die halt spezifische Rollen ausfüllen können. Und für mich ist halt Grant so ein bisschen der Spieler, der diese Jet Sweep, aber auch eben Screen, was ich vorhin gesagt habe, so ein bisschen Gadget, Yards nach dem Catch Rolle, mit Explosivität im Underneath Passing Game, der das halt eigentlich echt ganz gut ausfüllen kann. Deswegen für mich wäre das einer, den ich ungern jetzt rauslassen würde, um dann irgendwie vielleicht einen Allen Hurns oder sowas mitzunehmen, weil die Rolle kriege ich notfalls auch anders ausgefüllt. Grant für mich bringt da schon irgendwie noch so ein bisschen mehr was Einzigartiges mit.
Ja, du hast damit gerade Micho, der heute nicht da ist, sehr glücklich gemacht. Der findet Allen Hurns auch super. Also
ja, also wenn ich 8 Receiver mitnehme, dann nehme ich Hurns halt auch noch mit als meine Nummer 4 Outside oder sowas. Aber wenn ich halt bei der Gruppe auswählen muss, dann nehme ich halt lieber den Receiver, der vielleicht das Besondere kreieren kann, als den, der halt ein solider Nummer 3 Outside Receiver oder so ist. Naja,
also um dir das mal zu erklären, bei den 13 Wide Receivern, die wir momentan haben, ist für Micho Hurns Nummer 14. Also es gibt ja auch so ein bisschen die finanzielle Komponente und Micho sagt dann immer, ja, für den würde ich sogar Geld bezahlen, damit er nicht mehr für Miami spielt. Also das ist eine geistige Abneigung und deswegen hast du ihn damit gerade sehr glücklich gemacht. Sehr
eine schön. Geistige Abneigung, das ist aber auch geil.
Ja, es ist ja keine körperliche, also ich hoffe nicht, dass Micho körperliche Beschwerden hat, wenn er Allen Hurns auf dem Platz spielen sieht. Das wäre schlecht, würde ich ihm nicht wünschen.
Es hört sich manchmal so an,
Ja, aber Rico, jetzt wo Adrian was dazu gesagt hat, jetzt darfst du natürlich auch. Du kriegst von mir ja immer auf die Mütze und ich soll immer irgendwelche Zahlen liefern für unser Wide Receiver Core. Wie würdest du dich denn entscheiden? Oder kannst du da mit Adrian mitgehen?
Ich würde da tatsächlich, glaube ich, mit Adrian einfach mitgehen. Also, weil die ersten sind halt safe und dann ist halt hinten die Frage, wer kommt mit? Ich denke, wir werden 7 auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass wir nur 6 holen werden, sondern auch 7. Und da denke ich, Lynn Bowden Jr. hat letztes Jahr genug gezeigt, um es dann wirklich auch in einer vernünftigen Offseason für ihn selber, weil er erst bei den Raiders war und dann ja etwas später erst zu uns kam. Also ich sehe da tatsächlich, ja, also 7 sollten es schon sein. Und dann ist, ja, Jakeem Grant so ein bisschen on the edge für mich. Also Albert Wilson bin ich eigentlich auch dafür, dass der bleibt. Und ja, also Grant, Hearns und ja, nö, also das, die sind dann für mich so ein bisschen auf dem Hot Seat. Aber ansonsten, ja, weiß ich nicht. Also für mich ist da so die paar letzten, okay, ja, ist halt ärgerlich, so ein McCollins, cooler Typ, aber ich glaube nicht, dass der so viel mitbringt im Vergleich zu einem Preston Williams oder so, dass es dafür reichen würde. Also ich würde da so von meinem ersten Guest quasi fast schon so 1:1 mit Adrian mitgehen.
Ja, okay.
Ich hoffe, das enttäuscht dich jetzt nicht zu sehr.
Ja, nee. Also bei mir ist es ja ähnlich, nur ich in meiner mir angedichteten Rolle als GM sehe natürlich die Ersparnis, die man hat, wenn man jetzt auf Jakeem Grant verzichtet, ne? Weil der verdient ja schon nicht wenig. Und also es würde mir wehtun, um den Spielertypen Jakeem Grant, aber ich rechne immer noch nicht damit, dass er für die Dolphins in die Saison gehen könnte. Und ja, also wenn man sich mal betrachtet, dass in den letzten Spielen der Saison McCollins unser Nummer 1 Receiver war, dann sieht man ja schon deutlich, was Miami da an dieser Positionsgruppe getan hat und welches Potenzial dahinter steckt. Wer die Einschätzung von Adrian übrigens interessiert, der sollte sich die neueste Kolumne von ihm geben. Da hat er nämlich die Wide Receiver Rooms der einzelnen Teams sich angeguckt und die Dolphins zählen da in die Top 10. Ich denke, das ist für die Insider kein Geheimnis und für alle anderen sicherlich lesenswert.
Für die Insider kein Geheimnis, auch nice.
Ja, es wird sicher
den Link. Ja.
Ja, den Link wirst du ja in die Shownotes packen und es wird korrekt. Sicherlich den ein oder anderen Hörer von uns geben, der sich das schon durchgelesen hat.
Ach, das meintest du mit Insider.
Okay. Ja, genau.
Also, ich war gerade so, von welchen Insider sprichst du, aber nice, ja.
Ja, weißt du sowas? Weißt du sowas nicht? Hast du nicht solche Kontakte?
Ich wollte immer schon mal Insider sein. Ja. Tobi hat mich zu einem gemacht.
Du bist schon die deutsche Stimme der Miami Dolphins. Was willst du eigentlich noch mehr?
Oh, jetzt wird's wild. Jetzt stell lieber noch weitere Fragen.
Das war ein Zitat von Micho. Das habe ich nie gesagt.
Aber mach weiter, Tobi.
Ja, ich gehe gerade hier die 15 Fragen von Martha noch mal durch, ob wir da noch irgendwas vergessen haben.
Geh auf die. Nee, dann mache ich weiter, weil ich aus dem letzten Jahr noch was mitnehme. Wir haben letztes Jahr über Mike Gesicki und seine Rolle gesprochen. Findest du, dass Mike Gesicki sich weiterentwickelt hat? Und wir haben ja mit Hunter Long in Runde 3 einen Tight End gedraftet. Jetzt haben wir quasi 4 Tight Ends, wobei wir letztes Jahr eigentlich zufrieden waren mit dem Tight End Set. Mit Mike Gesicki, mit Adam Shaheen und mit
Durham Smythe,
ja. Jetzt ist halt die Frage, was passiert mit Mike Gesicki oder glaubst du, dass die Dolphins ihn am Ende bezahlen, aufgrund der Entwicklung, die er genommen hat oder die er eben nicht genommen hat?
Ich ich tendiere zu ja, dass sie mit ihm verlängern werden. Also er hat, gut, wir müssen ja bei Gesicki, ich glaube, da haben wir, das Thema hatten wir letztes Jahr auch schon in der Richtung schon mal angesprochen. Also wir müssen ja kein Geheimnis drum machen, sozusagen, was er ist und was er nicht ist. Er ist halt ein Receiving Tight End und er ist keiner, der jetzt, den du jetzt das Spiel über irgendwelche Defensive Ends blocken lässt oder sowas. Also er ist schon okay mal als Run-Blocker, aber er ist, also natürlich keiner, den du primär inline spielen lässt, sondern einen, den du rumschiebst, den du Matchups kreieren lässt, den du im Passspiel seinen Impact haben lässt. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das dann einer wird, der mit Tua dann doch eine Connection irgendwie aufbaut im Laufe der Saison und da dann nochmal wichtiger wird. Den Hunter Long-Pick fand ich spannend, weil in einer wieder mal relativ schlechten Titan-Klasse, wenn wir mal von Kyle Pitts absehen, war Long halt noch mal so einer, der ein relativ kompletter Tight End auf einem natürlich niedrigeren Level dann, klar, aber der zumindest, wo man relativ klar sagen kann, seine Stärke ist, dass er blocken und Routes laufen und den Ball fangen kann. Deswegen, also Miami wird da sicher auch viel, viel durchmischen. Durham Smythe natürlich so der Blocker, klar. Aber mit Long und Gesicki in der Theorie hättest du ein Duo, wo ich sagen würde, da kannst du flexibel mit agieren und kannst aber auch durch die Luft viel Schaden anrichten. Und das könnte ganz spannend sein. Natürlich muss man immer dazu sagen, Rookie-Titans werden in aller Regel Zeit brauchen, um in der NFL anzukommen. Das ist auf der Position einfach so. Aber vom Gefühl her, Gesicki für mich hat noch mehr einen Schritt in die Richtung gemacht, was wir sowieso gesagt haben, was er ist. Er ist halt ein Receiving-Titan. Aber in der Rolle war er halt letztes Jahr echt ganz gut für Miami.
Ja, das ist tatsächlich, bloß sag ich ja auch immer, ist ja schön, wenn Micho nicht da ist, weil dann kommt jetzt keine Diskussion auf, dass er eigentlich nur ein großer Slot-Wide-Receiver ist. Ja, aber das Waffenarsenal der Dolphins, gut, du hast es ja auch schon geschrieben, ist ziemlich groß. Bevor wir jetzt auf den Ausblick am Ende, sag ich mal, zu sprechen kommen, dann machen wir die Offense einfach rund, weil Myles Gaskin ist für uns der Gewinner des Drafts, weil es war ja unglaublich viel Diskussion. Draften die Dolphins jetzt an 18 Travis Etienne oder Najee Harris oder was machen sie und so weiter und so fort. Und ich meine, wenn man in US-Gruppen ist, da ist das dann ganz wild geworden. Da hat man schon gesagt, die Dolphins können gar nichts und die Saison wird schlecht, weil wir halt nicht mit den ersten drei Picks einen Running Back gedraftet haben. Das war echt wild. Und wie schätzt du die Running Back-Situation bei den Dolphins ein? Weil man hat ja mal als Gaskin, der gar nicht so schlecht war letzte Saison eigentlich. Also ich mochte ihn und hätte es auch übertrieben gefunden, jetzt früh einen Running Back zu ziehen im Draft.
Ging mir auch so, ehrlich gesagt. Also ich bin eigentlich aus der vergangenen Saison gegangen und habe gesagt, Gaskin verdient eine größere Rolle oder verdient die Chance auf eine größere Rolle. Weil ich auch fand, also er hat eine ganz gute Mischung eben mit der Balance, mit der Explosivität, aber er kann auch den Ball fangen, er kann im Passspiel auch wirklich eine Rolle haben. Ich fand es eigentlich relativ intriguing. Also ich habe wirklich so gesagt, okay, das wäre einer, dem ich mal eine größere Rolle geben würde. Die Connection gerade mit Najee Harris lag halt irgendwo auf der Hand. Du hast halt Tour und die Art Offense, die sie spielen wollen, und dann holen sie sich halt einen Running Back, der in der Offense auch schon gespielt hat, und natürlich kann Najee Harris auch den Ball sehr, sehr gut fangen. Ist ja sogar eigentlich seine beste Qualität, würde ich sagen. Also, dass es halt so ein Pre-Draft-Thema ist, das war, glaube ich, absehbar. Ich finde es gut, wie sie es gemacht haben. Ich würde auch Gaskin eher die Chance geben. Die größere Frage halt fürs Run-Game ist ja letztlich, was kriegen wir von dieser Offensive Line? Also, ist es eine Offensive Line, die irgendwie Platz 26 ist, oder ist es eine, wo die jungen Spieler einen Schritt nach vorne machen und es ist irgendwie Platz 14 oder sowas und dann hast du eine völlig andere Ausgangslage. Ansonsten dahinter, ja, also ist jetzt nichts, was einen vom Hocker haut im Backfield hinter Myles Gaskin, aber ich glaube halt, es ist halt funktional. Ich glaube, so würde ich es beschreiben. Und du kannst dich immer noch, wenn du das möchtest, im Backfield, also zum einen, wenn du einfach mal schaust, wer jetzt noch so auf dem Markt zu haben wäre, wenn du dann noch was machen möchtest, gibt's da Möglichkeiten. Und wir werden ja noch Cutdown-Day und so weiter haben und die ersten ein, zwei Wochen in der Saison haben. Und da wirst du auch die Möglichkeit, wenn du sagst, wir brauchen dringend einen Speedster im Backfield, dann wirst du das auch noch finden. Also da bin ich eigentlich relativ entspannt und find's gut, dass sie Gaskin die Chance geben, diese Leadback-Rolle dann zu haben in der kommenden Saison.
Ja, vor allem war ja auch die Free Agency, das habe ich jetzt halt vorhin auch unterschlagen, beim Thema Running Back jetzt nicht so erfolgreich oder mit dem Trade, den man mit den 49ers dann noch eingespielt hatte letztes Jahr im Draft. Das war ja eher mau, was die Running Backs da dann gezeigt haben. Wo man sagte, boah, die Dolphins haben jetzt wirklich so ein One-Two-Punch im Running Game mit Breeder und dann mit Howard, der einfach dann durchbrechen kann, aber das war ja eher gegen die Wand gelaufen als durch die Wand.
Ja.
Erkennst du bei den Dolphins, das ist jetzt so ein bisschen die Überleitung, letztes Jahr hast du gesagt, ja, man erkennt einen klaren Plan, den man hat und den verfolgt man. Siehst du den Plan bei den Dolphins immer noch?
Ja, doch, würde ich schon sagen. Also defensiv sowieso. Defensiv ist die Handschrift ja auch ganz, ganz offensichtlich mit dem, wie Flores die Defense zusammengestellt hat, was für Spieler sie geholt haben, wie sie sie jetzt ergänzt haben oder umgebaut haben. Also da ist ja relativ klar die übergreifende Handschrift, sag ich jetzt mal, zu erkennen. Schematisch kann es die Offensiv ja gar nicht geben, wenn wir den dritten Offensive Coordinator im dritten Jahr haben. Klar, also da ist sicher noch so eine Findungsphase. Aber den generellen Plan, das, was wir jetzt auch schon einige Male angesprochen haben, wie sie den Kader umbauen, wie, ich nenne es jetzt einfach mal rücksichtslos, sie da auch dann sind, wie drastisch sie auch dann irgendwo sind in den Entscheidungen, also wer gehen muss, ob Coach oder Spieler, das finde ich ist schon was jetzt dieses Team auch oder diese Führungsriege auch mit prägt irgendwo in der Wahrnehmung. Und für mich ist es halt ein Team, was letztlich jetzt dieser Gesamtplan und, also wie gesagt, ich würde immer noch sagen, man erkennt einen grundsätzlichen Plan. Auch jetzt, wie sie dieses Jahr ja die Offense dann verstärkt haben, okay, sie haben ganz klar gesagt, wir brauchen mehr Speed, wir brauchen Spieler, die das Feld vertikal auch stretchen können und haben das dann sich geholt. Man erkennt grundsätzlich einen Plan. Der Plan kann aber halt nur funktionieren, wenn du jetzt A, offensive Kontinuität bekommst und B, eben natürlich die entsprechende Entwicklung von Tua, weil wenn die beiden Sachen ausbleiben, dann kann der restliche Plan, das haben wir ja schon oft genug gesehen in der NFL, kann der restliche Plan noch so gut sein, dann wird es keinen langfristigen Erfolg haben.
Ja, das stimmt wohl. Bevor wir jetzt kurz deine Einschätzung zum Erfolg, Misserfolg nächste Saison und darüber hinaus hören, gibt es noch etwas, was du zu den Dolphins loswerden willst?
Ich überlege jetzt gerade. Nee, ich glaube eigentlich nicht. Also ich muss sagen, Dolphins sind eine Fanbase, die auf Twitter manchmal wild ist, aber man kann mit den meisten eigentlich dann doch ganz gut diskutieren, würde ich so sagen. Ist nicht bei allen Fanbases so. Ich glaube, ganz wichtig ist, vielleicht so, wenn ich eine Sache sagen würde, ich glaube, ganz wichtig ist, ein Open Mind zu behalten, was Tua angeht, weil die. Und das verstehe ich natürlich auch voll und ganz, die Gefahr, in Anführungszeichen, sich halt in seinen Franchise-Quarterback zu verlieben und dann an irgendeinem Punkt alles zu rechtfertigen, ist immer da. Und es wird halt jetzt einfach eine kritische Saison für Tua. Und ich glaube, es ist für Dolphins-Fans selbst auch wichtig und gut, wenn die sich selbst dann mit dem, was auch immer wir von Tua bekommen, und vielleicht ist es ja total toll, aber sich mit dem, was wir auf dem Feld zu sehen bekommen, kritisch auseinandersetzen, weil letztlich bringt's keinem Team was, wenn Tua eine wackelige, eine schwache Saison spielt und man versucht, sich das irgendwie schön zu reden, weil das zögert ja letztlich dann irgendwo nur was hinaus, was früher oder später passieren muss.
Ja, ich habe ja schon auf Twitter gesagt, also wenn es einfach mal einen Kurs gibt, wie bleibe ich ruhig mit Adrian Franke bei mir in, ja, dann bin ich direkt am Start. das ist echt beeindruckend, muss ich immer wieder sagen. Das wünsche ich mir von mir selber, von vielen Leuten manchmal auf Twitter schon. Das ist echt krass.
Man muss ja auch dazu sagen, noch hat er ja keine Zahlen gesagt. Der Rage kommt dann erst später. In zwei, drei Tagen, wenn die Folge rauskommt. Dann, aber wir sind doch viel besser und wir haben doch fünf Siege mehr und was weiß ich nicht, noch was alles.
Ah,
dann geht's wieder los.
Aber wenn wir schon von Siegen sprechen, was ich glaube, jetzt zu sagen, die Dolphins gehen ungefähr so und so, das würde uns nicht weiterbringen. Hm. Eher die Frage, wo würdest du bei den Dolphins von einer erfolgreichen und wo würdest du sagen, die Saison war eher ein Misserfolg bei den Dolphins? Ich glaube, das so ein bisschen dafür ein Gefühl zu bekommen, ist das Wichtigste.
Ja, das ist für mich eigentlich, das kann ich genau an das anknüpfen, was ich letztes Jahr beispielsweise auch bei Arizona gesagt habe. Die Ergebnisse für mich in dem Fall echt vergleichsweise zweitrangig. Für mich geht's dann in diesem zweiten Jahr, wo du ein ordentliches Maß an Ungewissheit hast, geht's für mich einfach nur um den Quarterback. Also für mich wäre die Saison Erfolg, wenn wir heute in einem Jahr hier sitzen, es vor dem Draft keine Tua-Debatte gab und wir sagen können, Tua ist jetzt kein Top-10-Quarterback, aber er ist irgendwie der Nummer 16-Quarterback oder irgendwie sowas, so im Liga-Mittelmaß angekommen. Und jetzt bauen wir weiter um ihn herum auf und für die kommende Saison dann 2022 wollen wir Playoffs spielen. Und das ist, glaube ich, so das, wo ich von der Saison als Erfolg sprechen würde. Und dann natürlich Misserfolg, dementsprechend das Gegenteil. Also kann in zwei Hinsichten sein. Einmal, Tua spielt schlecht und weil sie sind irgendwie so wir wissen es nicht so richtig, gehen wir jetzt auf den Quarterback, machen wir da schon den Cut nach 2 Jahren oder vielleicht auch nicht, geben wir ihm noch ein Jahr. Oder natürlich irgendwie, er verpasst 3 Spiele und Brissett sieht besser aus in der Offense oder irgendwie solche Geschichten. Also, dass du da aus irgendeinem Grund Unsicherheit hast oder eben die Tendenz dazu ist, Tua ist nicht die Antwort.
Okay. Letzte allumfassende Frage wäre dann quasi, siehst du die Dolphins für die Zukunft gut aufgestellt? Also, wenn man jetzt einfach okay, wir haben jetzt den Rebuild, der vorangeht. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt diskutiert, dass viel von gewissen Spielern, hauptsächlich natürlich von Tour abhängt, aber vom Front Office her, man hat jetzt noch genug Geld, um gewisse Verträge, wenn man möchte, zu verlängern. Man hat die Draft Picks. Würdest du sagen, dass die Dolphins, wenn der Rebuild jetzt nicht so funktioniert, aber für die Zukunft doch so gut gewappnet sind, dass man da relativ einfach die Sachen noch korrigieren kann?
Ja, relativ einfach ist immer gut gesagt.
Ja, das Wort relativ ist halt super.
Relativ ist immer relativ. Also, ja, würde ich aber sagen. Also, ich habe bei Miami schon immer noch den Eindruck, auch wenn wir haben jetzt ein paar Sachen angesprochen, ich würde nicht allem zustimmen oder ich würde nicht alles selbst so machen, wie Flores es gemacht hat. Aber man erkennt zumindest den Gedankengang dahinter von der Grundidee her. Und es sind einiges an Gedankengängen dabei, die ich, auch wenn ich es anders sehen würde, aber wo ich verstehen kann, warum man es macht und einen positiven Sinn darin erkennen kann, sozusagen. Deswegen, grundsätzlich sehe ich Miami gut aufgestellt und sehe sie auch auf einem guten Weg. Ich finde auch, sie haben viel. Ich war ja eigentlich von Anfang an ein großer Fan von diesem Umbruch. Hab das ja auch vor 2 Jahren schon gelobt und war da eigentlich sehr, sehr positiv, was die generelle Herangehensweise anging. Ich finde, sie haben da auch viel richtig gemacht. Spielerpicks kann man immer diskutieren. Jetzt wir haben ja vorhin die anderen Erstrundenpicks letztes Jahr schon ein bisschen angesprochen. Ob der Trade jetzt dieses Jahr so ideal war, wie sie ihn dann gemacht haben, dass sie wieder hochgehen. Ja, da kann man viel diskutieren. Aber von der grundlegenden Herangehensweise, auch wie sie den Kader zusammengebaut haben, ist da, glaube ich, sehr, sehr viel Positives. Und wenn ich sage, ich erkenne klare Handschrift, dann ist es ja auch irgendwo ein Statement in der Richtung, dass ich denke, dass das Hand und Fuß hat, was die da machen. Ob es Erfolg hat, letztlich, wie gesagt, ist in der NFL einfach so, es hängt halt irgendwo am Quarterback.
Ja, das ist wohl in Anführungsstrichen leider so. Fürs eine Team ist es gut, fürs andere eher weniger. Wundervoll.
Micho, dann, Rico, du hast die Frage falsch gestellt. Du hättest Adrian fragen müssen, wann holen wir denn endlich den Super Bowl? Okay. Immer mit solchen Larifari-Fragen, da kriegst du ja auch keine Stimmung rein.
Ja gut, das hatte ich ja letztes Jahr schon mit der Frage, wie oft wir Tua gegen Kyler im Super Bowl sehen. Ja. Ich dachte, ich wiederhole das dieses Jahr nicht. Na gut. Dann würde ich sagen, Adrian, ganz großes Dankeschön, dass du dir die Zeit für die Dolphins, für den Dolphins Drive und im Endeffekt für die Dolphins Community genommen hast.
Sehr gerne, sehr gerne.
Und wenn ihr da draußen denkt, das, was ihr gehört habt, hat Hand und Fuß und ihr kennt auch bei Adrian eine Handschrift, dann folgt Adrian auf sämtlichen Social Media Kanälen. Downside Talk, Christoph Kröger, auch am besten gleich ein Follow reindrücken. Da kriegt ihr nebenbei auch noch exklusiven, wirklich sehr, sehr guten Fußball-Content. Adrian probiert sich jetzt auch so ein bisschen an Fußball-Tweets. Das fand ich sehr, sehr gut. Mehr
probieren als
Und wenn ihr ihr könnt natürlich auch Downside Talk, wie gesagt, folgt denen. Ihr könnt Downside Talk auf Patreon unterstützen. Das ist immer eine gute Sache, Leute zu unterstützen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ihr wisst, dass ihr auch uns über Patreon unterstützen könnt. Aber ansonsten lasst einfach überall bei allen Podcasts dieser Welt ein Follow da. Auf YouTube den Daumen hoch. Das hilft allen uns und jedem, der auf solchen Kanälen tätig ist, einfach schon eine Menge weiter. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.